Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken.
Ja, danke, dass du wieder mit dabei bist in unserem gemeinsam Gesundhaus-Podcast. Bei mir ist heute Privatdozent Dr. Christian Planck aus Erlangen und wir kennen uns seit geraumer Zeit, führen intensive Gespräche beim Spazierengehen, beim Wandern und so habe ich auch mitbekommen, dass du, Christian, an einem sehr spannenden Projekt, an einem Herzensprojekt dran bist, nämlich du bist dabei, eine Elternakademie ins Leben zu rufen. Kannst du uns erzählen, was da dein Antrieb, dein großer Antrieb ist und wie das ausschauen wird?
Erstmal hallo an alle, auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und danke, Barbara, für die Einladung. Ja, Elternakademie Digital, das ist ein Thema, was mich schon viele Jahre umtreibt und letztendlich kommt es vielleicht auch als Frucht aus über 20 Jahren Kinderheilkunde, dass ich immer so den Ansatz hatte, dass ich eigentlich haben möchte, dass die Eltern das Sprechzimmer weiser und fitter verlassen, als sie es betreten haben. Das heißt also, meine Idee ist immer auch, Wissen so zu vermitteln in dieser Konsultation, dass die Eltern vielleicht mich das nächste Mal gar nicht mehr brauchen. Dass sie quasi rausgehen und sagen, ah ja, das ist ja eigentlich total easy, das habe ich jetzt verstanden und wenn ich das nächste Mal in die gleiche Problemsituation komme, kriege ich das selber geregelt. Das heißt, also, die Idee dahinter ist, Eltern fit machen und im Endeffekt Eltern so auf Neudeutsch empowern. Das heißt, ich möchte eigentlich fitte Eltern, die bewusste Entscheidungen treffen, die Angst verlieren, weil sie einfach mehr wissen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses mehr Wissen dazu führen wird, dass Kinder in Zukunft gesünder sein werden. Bin ich fest davon überzeugt.
Kann ich total teilen, dieses tiefe Empfinden, weil ich sehe es ja auch in meiner Praxis, dass Eltern sind ja die Begleiter, die Gesundheitscoaches ihrer Kinder und je eigenkompetenter und je mehr Eltern wirklich wissen, umso stärker können sie diese Selbstheilungskraft und auch das Immunsystem ihrer Kinder fördern und den Kindern wirklich ein starkes Immunsystem mit ins Leben geben.
Da ist es ja so, dass also gerade auch so in den letzten 20 Jahren ganz viele Erkenntnisse gekommen sind, von denen heute, obwohl das eigentlich wissenschaftlicher Mainstream ist, nur ein Bruchteil eigentlich in das öffentliche Bewusstsein gekommen ist. Ich möchte mal ein paar Schlagworte nennen, zum Beispiel die These von den ersten 1000 Tagen. Das heißt also mit Beginn der Konzeption, mit Beginn der Schwangerschaft bis zum zweiten Geburtstag legen wir die Programmierung fest für 80% aller Körperfunktionen. Das heißt also, das sind absolut wertvolle Jahre, die richtig genutzt werden müssen, wo wir die Basis für ein gesundes, langes Leben legen. Dieses Wissen ist eigentlich so in der Elternschaft nie angekommen, obwohl das im Endeffekt schon auch in Deutschland, ich war damals da mit beteiligt, auch in der Grundlagenforschung, dieses Thema mit aus der Taufe zu heben und bin eigentlich immer noch erstaunt, wie wenig das zum Allgemeinwissen geworden ist. Oder auch so Themen wie, was gehört denn zu einer gesunden Lebensführung dazu? Und da wissen wir heute ganz viel, was zu einer gesunden Lebensführung dazugehört. Oder auch zum Beispiel, dass sich die Kinderheilkunde in den letzten Jahrzehnten komplett gewandelt hat, dass es zum Beispiel viele Bereiche gibt, wo heute zu warten eine Option ist. Das ist vielleicht die große Gnade meines Fachgebiets. Manchmal können wir einfach warten, bis das Kind gesund ist und wir müssen einfach nur geduldig sein und wir müssen einfach nur wissen, ab welchem Punkt es ernst wird, was die roten Warnleuchten sind und können uns entspannt zurücklehnen, das Kind in entspannter Atmosphäre beim Heilen unterstützen und aus unserer eigenen Angst aussteigen. Und das setzt aber natürlich viel Wissen voraus. Und da muss es auch jemanden geben, der die Zeit hat, die Ressource hat, dich an die Hand zu nehmen als Eltern und es zu vermitteln.
Ja, Eltern brauchen Sicherheit, um ihr Kind begleiten zu können. Und ein großes Thema ist ja schon dieses Fieberthema. Magst du dazu was sagen? Weil es ist immer noch weithin so die Angst, oh Gott, mein Kind hat Fieber, ich muss es wegmachen.
Ja, dazu gibt es einen kulturhistorischen Ansatz, dass man höchstwahrscheinlich davon ausgehen kann, dass Fieber bei uns in unserem kollektiven Bewusstsein eher einen schlechten Ruf hat. Das hat einfach damit zu tun, dass wir in den Generationen vor uns eigentlich immer wahrgenommen haben, du kriegst Fieber und dann stirbst du. Weil man halt im Endeffekt den großen, schweren Infektionserkrankungen der damaligen Zeit ja nichts entgegensetzen konnte. Das heißt also, Fieber gleich schwere Erkrankung gleich Tod. Das ist so das, was in unserem Unterbewusstsein, glaube ich, immer noch abgespeichert ist. Und das ist so der Punkt. Und die zweite Angst ist irgendwie diese Verknüpfung aus Fieberkrampf und Fieber. Wobei man natürlich jetzt mal für all die, die schon mal einen Fieberkrampf erlebt haben, zugutehalten musst, das ist schon ein dramatisches Ereignis, wenn du dein Kind quasi im kompletten Krampfanfall siehst, das Kind wird blau, das Kind verdreht die Augen, beißt sich vielleicht auf die Zunge, speichelt, hat Schaum vor dem Mund. Das sind schon ganz schlimme Bilder. Und letztendlich, ich habe noch keine Eltern erlebt, die nach so einem Ereignis nicht die Äußerung getan haben, ich habe das Gefühl gehabt, mein Kind stirbt jetzt. Also insofern, das sind halt schon schwere Bilder. Und dann dagegen zu setzen, dass ein Fieberkrampf zwar ein heftiges, aber in der Regel sich selbst limitierendes Ereignis ist, was auch per se als einzelner Fieberkrampf erstmal keine negativen Folgen für das Kind haben wird. Ja? Und letztendlich da das Wissen dagegen zu setzen, was wir heute wissen, dass die meisten Fieberkrämpfe eben nicht im Fieberplateau auftreten, sondern dass im Endeffekt der Fieberkrampf kommt, bevor das Fieber kommt. Das heißt also, lang bevor wir überhaupt merken, dass unser Kind krank ist, kann das Kind schon einen Krampfanfall haben. Und dann, wenn wir nach dem Krampfanfall Fieber messen, sind wir bass erstaunt, warum das Kind auf einmal 39, 45 Fieber hat. Und genauso wie wir heute wissen, dass in der Vorbeugung von Fieberkrämpfen das Fiebersenken überhaupt keine Funktion hat. Also es hat auch in den entsprechenden Leitlinien hat man das rausgenommen. Das heißt, die prophylaktische Fiebersenkung verhindert einfach keinen Fieberkrampf, sondern der Fieberkrampf ist Ausdruck einer gewissen Anfälligkeit des kindlichen Gehirns für den Fieberanstieg. Und das sind bestimmte Phasen im Leben, wo das auftreten kann. Und das sind einfach individuelle Unterschiede zwischen Kind und Kind. Das eine Kind hat es mehr, das andere Kind hat es weniger.
Was ist denn deine große Ermutigung und auch was sind deine Argumente eben für die Eltern, dass sie einen anderen Umgang mit Fieber finden?
Das ist ein mehrschichtiges Thema. Also letztendlich ist es so, wenn man es jetzt mal von der molekularen Medizin aus angeht, dann wissen wir heute, dass bestimmte Abwehrprozesse, die in der Bewältigung von Virus- und bakteriellen Infekten ganz wichtig sind, an bestimmte Temperaturen gekoppelt sind. Das heißt, das Fieber hat einen biologischen Sinn. Also die Natur hätte nicht in allen Spezies und über Jahrmillionen Fieber beibehalten, wenn es nicht einen biologischen Sinn hätte. Und man weiß heute aus Tierexperimenten, die heute höchstwahrscheinlich keiner mehr tun würde, weil sie in den 50ern schon gemacht worden sind, wenn du egal in welcher Tierart Fieberreaktion ausschließt und diese Tiere einer künstlichen Infektion aussetzt, also quasi infizierst, was im Tierexperiment relativ einfach machbar ist, dann ist die Todesrate bei 100%. Das heißt, also das Fieber hat eine biologische Funktion und im Endeffekt geht es darum, dass das an sich erst einmal ein normaler Abwehrprozess ist. Und das ist auch jetzt gar nicht mal so komplementärmedizinisches Wissen, sondern das zieht sich auch immer mehr einfach durch die Schulmedizin hindurch, dass im Endeffekt es darum geht, das Kind in seiner Erkrankung zu begleiten und nicht das Fieber wegzumachen. Das heißt also, das Fieber hat eine biologische Funktion und es geht eher darum, wie geht es meinem Kind im Fieber? Also es geht auch nicht um die Frage, wie hoch ist das Fieber und muss ich jetzt das Fieber senken, weil das Fieber hoch ist, sondern im Endeffekt, es geht immer darum, wie geht es eigentlich dem Kind und welche Ressourcen habe ich dem Kind im Endeffekt sein Leiden, was natürlich auch mit mir als Eltern was macht, zu erleichtern. Das können banale Sachen sein, das können sein, dass das die kalte Kompresse auf der Stirn ist, wie im Western, das können nasse Socken sein, das kann ein Homöopathikum sein, das kann ein Phytotherapeutikum sein. Ja, und vielleicht auch in meiner Verzweiflung nachts um drei schreiendes Kind. Alles ist ganz furchtbar, das Kind kommt nicht zur Ruhe, mir fällt nichts mehr ein. Ja, vielleicht brauchst du dann an der Stelle auch einen Fiebersenker. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es geht nie um die Temperatur, sondern es geht eigentlich immer um die Frage, wie geht es meinem Kind und was braucht mein Kind, damit ich im Endeffekt besser mit dem Leiden meines Kindes umgehen kann.
Ich wiederhole es jetzt hier nochmal, weil erst ab einer gewissen Fiebertemperatur die Erreger vernichtet werden oder effizient bekämpft werden.
Genau, also es hat Fieber hat sicher eine immunologische Funktion, sonst würde der Körper kein Fieber auslösen. Das ist der eine Punkt. Natürlich gibt es Krankheitsbilder, die sind aber insgesamt sehr, sehr selten, wo Fieber im Endeffekt kontraproduktiv ist. Also sowas gibt es. Zum Beispiel, es gibt das Problem manchmal bei Patienten mit Atemwegserkrankungen, wenn die zusätzlich hohes Fieber entwickeln, dass die einfach ihre Atemarbeit nicht mehr schaffen, weil es ganz normal ist, dass wenn die Körpertemperatur steigt, dann auch die Atemfrequenz steigt und der Puls steigt. Oder es gibt schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo das Fieber im Endeffekt eine zusätzliche Belastung darstellen würde. Das sind aber in der Kinderheilkunde die Ausnahme. Das ist was total Seltenes. Oder es gibt zum Beispiel Kinder mit angeborenen Störungen des Schwitzens. Das heißt, die können wirklich in einer Überhitzung. Ja, das ist aber ein ganz, ganz seltener Gendefekt. Also ich habe davon ein einziges Mal in Praxis erlebt. Das ist was ganz, ganz Seltenes. Und das merkst du vorher irgendwann schon mal, dass diese Kinder extrem auf Temperatur reagieren, dass sie nicht schwitzen können zum Beispiel. Was auch immer so ein Thema ist, ja, aber ab 42 Grad denaturieren doch die Eiweiße. Das ist auch so ein ganz interessanter Punkt. Da muss man sagen, ist die Grundlagenforschung heute weiter. Man kann heute mittels Kernspintomographie Körperkerntemperaturen messen. Und dann würde im Endeffekt jede Frau beim Eisprung, wo die Körperkerntemperatur im Hirnstamm der Frau über 42 Grad ansteigt, letztendlich dauerhafte Schäden von sich tragen. Und das kann man ja wohl wirklich nicht behaupten. Das heißt also, diese Annahme 42 Grad Fieber gleich kaputtes Eiweiß gleich tot ist einfach so nicht haltbar heute. Das heißt also, der Körper ist in verschiedenen Geweben mit Molekülen, sogenannten Chaperonen, ausgestattet, um im Endeffekt mit Temperatur umzugehen. Und letztendlich für mich als Laie ist es dann immer entscheidend, wie geht es meinem Kind damit? Und es gibt so ein paar Alarmsymptome, da muss man echt drauf achten. Also das Kind sollte adäquat trinken. Das heißt also, die Windeln sollten nass sein. Das Kind sollte trotz Fieber im Endeffekt noch Urin absetzen. Die Schleimhäute sollten feucht sein. Das Kind sollte keine unverhältnismäßigen Schmerzen haben. Das heißt, das Kind muss einfach nicht dauerhaft leiden. Ich brauche kein schreiendes Kind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist eher für die Selbstheilung, glaube ich, nicht so gut. Und im Endeffekt, das Kind soll auch irgendwie damit wieder zur Ruhe kommen. Ne? Es soll irgendwie eine Chance haben, dass es auch mal schlafen kann, dass es sich ausruhen kann. Dass ein Kind, was krank ist, quengeliger ist, dass ein Kind, was krank ist, mehr Mutter- und Papa-Kontakt braucht, dass das Kind Kuscheleinheit braucht. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Ja?
Es passt halt oft nicht zu unserer Lebensweise, wo auch die Mutter arbeiten muss und schnell wieder am Arbeitsplatz zurück sein soll.
Ja, es ist halt so die schnelle Lösung eines Problems. Also ich gebe jetzt heute Morgen einen Ibu-Saft und dann schicke ich das Kind in die Kita. Und dann hoffe ich mal, dass es dieser Ibu-Saft 6 Stunden anhält, bis ich das Kind wieder aus der Kita abholen muss, weil ich im Endeffekt heute arbeiten muss. Ja, ich kann das verstehen, ich kann auch den Druck verstehen. Ich erlebe den Druck auch in meiner Praxis total häufig. Also da ist wirklich ein immenser Druck, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Also da liegt eine unendliche Last auf den Eltern. Und es ist auch quasi ein gesellschaftliches Thema dahinter, dieses quasi, das Kind muss genauso wie der Rest funktionieren. Ja? Und dieses Nicht-Funktionieren des Kindes ist für Eltern ein maximaler Stressor. Also das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, da ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe da, dass wir im Endeffekt wieder verstehen müssen, was Eltern eigentlich leisten. Und das ist übrigens auch einer der Punkte, was mich auch so ein bisschen bewogen hat, diese Elternakademie vielleicht auch als Kristallisation, als Interessenvertretung für Eltern. Weil letztendlich diese Elternakademie ist allein eigentlich den Nutzern dieser Akademie, nämlich den Eltern, gewidmet. Es ist weder irgendwelchen staatlichen noch industriellen noch medizinischen Interessen, sondern es geht im Endeffekt darum, Eltern stark zu machen, Eltern eine Hilfestellung zu geben, dass das dringend notwendig ist. Das erleben wir ja im gesellschaftlichen Diskurs. Und man muss auch ganz klar sagen, jemand, der im Endeffekt die Nacht durchwacht, weil er das Kind stillen muss nachts und weil er im Endeffekt beim fiebernden Kind am Bett sitzt und morgens irgendwie doch wieder funktionieren muss, der hat keine Zeit, sich gesellschaftspolitisch für Elternrechte einzusetzen. Da ist die Zeit und auch die Ressource nicht da. Du lebst im Endeffekt als Eltern von Tag zu Tag und versuchst im Endeffekt mit diesen unzähligen größeren und kleinen Problemen deines Alltags klarzukommen. Und da brauchst du im Endeffekt Hilfestellungen, die dich auch nachts um 3 noch unterstützen. Und da brauchst du auch Wissen, was du einen kleinen Etappen auch nachts um 3 jederzeit abrufen kannst, auch wenn kein Kinderarzt und keine Kinderärztin erreichbar ist.
Aber bei aller Hilfestellung ist es ja doch der persönliche Prozess auch für die Eltern und für das Kind. Also wir sind ja heute auch nicht mehr so gewohnt, dass man Kindern wirklich was zumutet, dass man ihnen ein bisschen Schmerzen zumutet. Und auch für die Eltern ist es ja so schon eine Herausforderung, eben nicht auf die Schnelle einen Fiebersaft zu geben und es ist eine ruhige Nacht. Was ist denn der Lohn, den du siehst über die vielen Jahre in deiner Praxis? Du hast ja auch selbst 3 Kinder. Wenn Kinder einfach lernen, fiebern zu dürfen in diesen akuten Infekten und Krankheiten.
Der erste Punkt, das erkläre ich meinen Eltern immer, bin, was Kinderheilkunde betrifft, ein Purist. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten Dinge in der Entwicklung sich selbst entwickelnde Programme auf der Festplatte des Kindes sind. Das heißt also, viele Dinge sind seit Jahrmillionen in uns quasi angelegt, so dass sie am Schluss eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. Das heißt also, auch wenn ich diese Kindheitskrisen durchlebe, dann ist im Endeffekt ein biologischer Sinn dahinter. Also auch in dieser Krise ist eine Entwicklungschance. Das ist ein Ansatz, den gibt es auch in der anthroposophischen Kinderheilkunde, dass man immer wieder auch so die Erfahrung gemacht hat, dass wenn Kinder quasi durch eine Krise durch sind, dass sie damit zum Beispiel einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Das Einfachste, was auch allen Eltern immer noch am offensichtlichsten ist, das sind zum Beispiel diese klassischen Zahnungskrisen. Ne? Also das, bis der Zahn halt da ist, dass das Kind klatscht und dass das Kind speichelt und dass das Kind einen wunden Po hat und dass die Nacht einfach schlecht ist. Ja, und es mag vielleicht auch manchmal sein, dass das einfach so krisenhaft ist, dass ich in dieser Krise ein Schmerzmittel geben muss. Ja, das kann schon mal sein. Das möchte ich jetzt gar nicht so von der Hand weisen. Und auf der anderen Seite ist, warum bin ich Purist? Weil es quasi in der Medizin kein Nullrisiko gibt. Da muss man jetzt einfach nur mal die Packungsbeilagen von Arzneimitteln aufmachen. Und selbst wenn man jetzt so scheinbare Medikamente wie Homöopathika nimmt und sagt, na, die haben doch gar keine Nebenwirkungen, das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Auch die können Erstverschlechterungen machen, können unerwünschte Arzneimittelwirkungen machen. Also insofern muss man natürlich aufpassen. Das heißt also, ja, alles, was ich einsetze, hat auch ein Risiko, dafür muss ich auch irgendwo einen Preis zahlen. Und es gibt eine aktuelle Diskussion, und da möchte ich jetzt gar keine Angst damit machen, sondern möchte einfach nur sagen, das sind laufende Diskussionen. Ob das sich wirklich herausstellt, das wird man erst in höchstwahrscheinlich 10 Jahren wissen. Also erstens mal, wenn man den Beipackzettel von Ibuprofen sieht und wenn ich mir meine ärztliche Laufbahn unter anderem als Facharzt für kindliche Nierenerkrankungen anschaue, ich habe viele Patienten erlebt mit schwerwiegenden Nebenwirkungen nach der Einnahme von Ibuprofen, und es steht auch alles in dem Beipackzettel drin. Also das ist jetzt nicht irgendwie Geheimwissen, sondern wenn man das durchliest, das steht da auch alles, und die habe ich auch alle gesehen. Also ich habe jede dieser Nebenwirkungen selber irgendwann mal erlebt. Die sind zum Glück selten. Meistens ist es gut verträglich, meist gibt es kein Problem. Das ist der eine Punkt. Zweitens, man weiß heute, dass die frühkindliche Einnahme von Antibiotika und die frühkindliche Einnahme von Schmerz- und Fiebersäften langfristige Gesundheitswirkungen hat. Das sind, wenn man das statistisch sieht, vielleicht nur geringfügige Risikoerhöhungen. Aber da gibt es durchaus Studien, die nahelegen, dass es einen Zusammenhang zum Beispiel mit der Entwicklung von Asthma zum Beispiel gibt. Und es gibt eine relativ neue Hypothese, und die ist fast schon erschreckend, wenn man die zu Ende denkt. Das ist die Vermutung, und das bin jetzt wirklich, muss man sehr vorsichtig sein, weil ich da echt keine Angst schon möchte. Und das auch wirklich, das ist Wissenschaft, und Wissenschaft hat was mit Wandel zu tun, und das ist echt nur eine These momentan. Es gibt die These, dass es einen Zusammenhang zum Beispiel mit der frühkindlichen Einnahme von Paracetamol und der Entwicklung von Autismus-Spektrum-Störungen gibt. Was ist die Konsequenz daraus? Das sind alles bewährte Arzneimittel. Manche sind leider so alt, dass sie auch heute nach unseren heutigen Vorstellungen gar nicht so gut untersucht sind, wie zum Beispiel das Paracetamol. Und natürlich wird es für jedes dieser Arzneimittel Situationen geben, wo die einfach notwendig sind und sinnvoll sind. Aber wir sind im Endeffekt als Eltern und Kinderärztinnen und Kinderärztinnen aufgefordert, uns immer wieder zu überlegen, braucht es an dieser Stelle dieses Arzneimittel oder täte es ein Hausmittel, täte es eine einfache Maßnahme, täte es einfach Zuwendung, täte es vielleicht einfach, ich nehme dich jetzt in den Arm und wir pusten jetzt einfach mal den Schmerz weg, so wie die Oma das früher gemacht hat. Vielleicht täte es das auch schon. Das heißt also, nur weil wir das haben, nur weil wir diese Ressource haben, heißt es ja nicht, dass wir jedes Problem mit dieser Ressource lösen müssen. Das ist quasi dieser Antrieb dazu zu sagen, ja, also es geht darum zu sagen, einerseits ist meine feste Überzeugung, dass Krisen zur Kindheit dazugehören, und im Endeffekt Kindheit und Kindererziehung und auch Elternsein hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, und zur Persönlichkeitsentwicklung gehört eine Krise dazu. Das ist ein sehr buddhistischer Ansatz, das weiß ich. Das ist eine der 8 Wahrheiten Buddhas. Aber das ist auch so meine Lebenserfahrung. Es wird kein menschliches Leben ohne Leiden geben. Und wenn ich im Endeffekt, es geht nicht darum, Kindern Leiden zu ersparen, sondern es geht darum, Kindern eine Ressource mit auf den Weg zu geben, wie ich lerne, sinnvoll mit Leiden umzugehen. Und da gehört persönliche Erkrankung dazu. Da gehört dazu, dass ich Kopfschmerzen habe. Da gehört dazu, dass ich auch mal Fieber habe, dass es mir schlecht geht und dass dann eben nicht die Lösung des Problems ist, ich mache einfach das Symptom weg. Und ich glaube, das ist der positive Nutzen. Und im Endeffekt der zweite Nutzen, dass ich im Endeffekt auf Dinge verzichte, die ein Risiko haben, wenn diese Dinge nicht unbedingt zwingend notwendig sind. Das heißt nicht, dass ich Kindern mit Schmerzen Schmerztherapie vorenthalten möchte, überhaupt nicht. Sondern es heißt einfach, dass nicht jedes Unwohlsein dazu führen muss, dass ich quasi das mit Ibuprofen und Paracetamol beantworte. Und ich erlebe das so und so oft, dass wenn den Eltern nichts einfällt, einfach gar nichts einfällt, ist dann das quasi, na, dann habe ich halt mal Ibuprofen gegeben oder Paracetamol gegeben. Ob das jetzt passt an der Stelle oder nicht, sondern es ist quasi die Ressource, die ich habe. Das heißt also, die Idee ist, wenn wir Eltern mehr Ressourcen in die Hand geben, dann ist auch die Palette dessen, wie ich auf Herausforderungen antworten kann, bunter. Dann habe ich eben noch mehr Ressourcen als nur Paracetamol und Ibuprofen. Ja, dann fällt mir vielleicht an der Stelle noch mehr ein, was ich denn tun könnte. Und dann passt vielleicht auch die Ressource besser zur Problemstellung.
Es geht ja darum, unsere Kinder in gesunder Weise zu fordern und damit zu fördern und damit wirklich stabile Gesundheit zu schaffen. Und da sind wir schon ganz, ganz gespannt, was du dann in deiner Elternakademie, wirst du das ja detailliert ausführen, zum Beispiel der Umgang mit Fieber, mit allen Dingen, die es dabei zu beachten gibt, mit allen Begleitwerkzeugen, die du zur Verfügung stellen kannst. Das wird eine sehr, sehr interessante und bereichernde Sache, deine Elternakademie.
Ja, vielen Dank.
Wir werden euch sicher auch da in dem Gemeinsam Gesundhaus-Podcast darüber am Laufenden halten mit der Elternakademie. Und ich danke euch jetzt, dass ihr wieder mit dabei wart. Und vielen Dank auch, dass ihr diesen Podcast teilt in eurem Freundeskreis und in eurem Familienkreis. Und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön und alles Gute bis zum nächsten Mal. Together, let's move on. Hand in hand, we make a start and we feel strong.